Ich bin ein Österreicher, geboren in Wien, aber in Niederösterreich aufgewachsen, dann aber durch einen Schicksalsschlag der Familie, mein Vater ist sehr früh gestorben, nach Salzburg gekommen, von dort wieder, weil ein abermaliger Schicksalsschlag mein Stiefvater Gau verwiesen worden ist von den Nationalsozialisten nach Oberösterreich und dann nach Bayern gekommen und habe schließlich in Niederösterreich meine Matura gemacht und bin dann in Innsbruck in das theologische Konvikt Canisianum eingetreten und von dort in den Jesuitenorden.
Sie waren auch eine Zeit lang auf Radio Vatikan tätig. Im Jesuitenorden muss ja jeder gewisse Aufgaben erfüllen, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, das kam sehr plötzlich. Und zwar zu Beginn des Heiligen Jahres 1974, genauer gesagt Advent 1974, war ein gewisser aktueller Bedarf, dass die deutsche Abteilung von Radio Vatikan oder die deutschsprachige Abteilung von Radio Vatikan neu besetzt werden sollte. Und dann habe ich begonnen, ziemlich hineingeworfen in die Arbeit und war dann 8,5 Jahre verantwortlich für alles, was den deutschen Sprachraum betrifft, die deutsche Sprache betrifft, und habe in dieser Zeit ungemein viel erlebt. Die zu Ende gehende Pontifikat Pauls VI., sein Tod, dann das kurze Pontifikat von Johannes Paul I. und dann das Pontifikat von Johannes Paul II., das so impulsiv begonnen hat mit den vielen Reisen, den Enzyklikern und vielem anderen mehr. Es war eine hochinteressante Zeit.
Ich erinnere mich noch, Sie dort gehört zu haben.
Ja.
Da sind Sie natürlich an einer anderen Stelle tätig gewesen, für einen riesen Einzugsbereich. Ich meine, auch Deutschland hört ja Radio Vatikan.
Nicht für den ganzen deutschen Sprachraum. Und dann, nachdem die deutsche Sprache die am meisten gekonnte ist in den Ländern des ehemaligen kommunistischen Ostens, wurde ich sehr viel in den Ländern des kommunistischen Ostens gehört. Ich erfahre dann immer wieder so Reaktionen, wenn ich nach Polen komme oder Ungarn komme oder in Gebieten des ehemaligen Jugoslawien.
Sie haben jetzt in Pater von Gemmingen einen Nachfolger gefunden.
Es war mein Wunschkandidat seit langem und zu, glaube ich, genau richtigen Zeitpunkt hat er sich bereit erklärt, mir nachzufolgen. Und ich habe den Eindruck, es war nicht die schlechteste, ich glaube sogar eine sehr gute Wahl.
Sie sind auch heute noch, wenn man so sprechen möchte, im Medienbereich tätig oder Ihre heutige Arbeit, wie sieht die aus?
Ich bin unter anderem geistlicher Assistent der Katholischen Medienakademie. Das ist in Österreich eine Einrichtung der Bischofskonferenz, in der auf der einen Seite kommende Journalisten in ihrem fachlichen Gebiet ausgebildet werden, und zwar sehr konkret und intensiv, und auf der anderen Seite sie vorbereitet werden auf dem Gebiet kirchlicher Sendungen, ob es Verkündigungssendungen oder Berichterstattungen oder Kommentare sind, qualifiziert und sachgerecht zu informieren.
Das wäre also eine Lehrtätigkeit.
Das ist zum einen eine Lehrtätigkeit, zum anderen eine organisatorische Tätigkeit, weil es mein Auftrag ist, für diesen zweitgenannten Bereich die entsprechenden Personen als Referenten zu vermitteln.
Und Ihr Einzugsbereich ist ganz Österreich also?
Ganz richtig, der Einzugsbereich ist ganz Österreich.
Geben Sie auch eine Zeitschrift heraus?
Ich gebe in meiner Eigenschaft als Leiter des Exerzitienreferates der Erzdiözese Wien eine Zeitschrift heraus, da bin ich Herausgeber. Das ist Experiment, die gedacht ist für das, was Leute bräuchten als Nacharbeit, wenn sie mal Exerzitien gemacht haben, dann über all das, was im Rahmen der Exerzitien interessant ist und wissenswert ist, neue Methoden von Exerzitien zum Beispiel, und dann stark gekürzt die wichtigsten Vorträge der jährlich in Österreich, auch gesamtösterreichisch, stattfindenden Exerzitienleitertagung.
Es handelt sich dort um ignatianische Exerzitien.
Die Grundform sind sicher, da haben Sie recht, ignatianische Exerzitien, und das ist, glaube ich, gut so. Aber es hat sich eine ganze Reihe von anderen Exerzitienformen herausgebildet, biblische Exerzitien, Exerzitien, die mehr liturgische oder kirchliche Aspekte haben, dann aber auch Exerzitien, die ich gerne nenne Pilgerexerzitien. Man pilgert nach Assisi, man pilgert ins Heilige Land, man pilgert nach Rom, und das jetzt nicht als eine Touristenreise, nicht als eine kulturelle Informationsreise, sondern ganz bewusst zur spirituellen Bildung der Person. Und das sind ja Exerzitien.
Wenn wir schon vom heiligen Ignatius sprechen, dem Gründer des Jesuitenordens, möchte ich gerade die Gelegenheit beim Schopfe packen und Sie fragen, Sie sind Jesuit, was hat eigentlich das Generalkapitel letztes Jahr gebracht? Oder man sagt ja immer, der Jesuitenorden macht eine gewisse Krise mit. Stimmt das?
Die Krise ist eigentlich im Wesentlichen vorbei. Die Krise war vor allem nach dem Konzil, durch die ganze Umgestaltung des Konzils, in Europa durch die gesellschaftlichen Veränderungen, denken Sie an das Jahr 68, die herrschaftsfreie Gesellschaft, und dann von Seiten der Dritten Welt, vor allem durch die Theologie der Befreiung und dem berechtigten Empörung der Bevölkerung, und da haben sich die Jesuiten sehr wohl zu den Stimmen Bereitern dieser Bevölkerung gemacht, gegen die soziale Ungerechtigkeit und die Diskriminierung auf dem Gebiet des Rechtswesens und des Ausbildungswesens. Das hat gute und richtige Früchte hervorgebracht, manchmal aber auch nicht gute Früchte, und bisweilen wurde der Orden auch missverstanden, und die Generalkongregation im Jahr 75 hat geendet eigentlich mit einem tiefgreifenden Konflikt mit dem Heiligen Stuhl, der aber dann in den folgenden Zeiten aufgearbeitet worden ist. Die jetzige Generalkongregation, nach der Sie fragen, hat als Hauptziel gehabt, die Anpassung der Gesellschaft Jesu, ihres Ordensrechtes, an das neue kirchliche Gesetzbuch. Das ist eine trockene Sache, über die kann man wenig sagen, aber wichtig ist, dass sich der Orden ganz entschieden für die Aufgabe der Kultur entschieden hat, neben den früheren Aufgaben, eine Ergänzung früherer Generalkongregationen, und dann auch sich der Kirchlichkeit stärker bewusst geworden ist, die ja in den vergangenen Jahrzehnten da und dort empfindlich gelitten hat. Und ein Jesuit, der nicht ein Mann der Kirche ist, muss sich fragen, ob er überhaupt ein Jesuit ist.
Dann hat also die Gesellschaft Jesu wieder eine neue Aktionsrichtung erhalten in dem Kapitel. Ist das richtig?
Ja, ich würde nicht sagen, dass dieses Generalkapitel sehr umwerfend und umstürzlerisch war. Das war die Kongregation im Jahr 75, aber sie war eine Vertiefung eines reiferen Kurses und einer besseren Reflexion der Impulse, die vielleicht etwas stark und etwas undifferenziert im Jahr 75 erfolgten, hinter die wir allerdings nicht zurück wollen.
Pater Heinrich Segur, Kirche in Österreich. Sie haben zu Beginn des Gesprächs uns gesagt, dass Sie Österreicher sind. Wie muss man so global die Kirche in Österreich heute sehen?
Es ist eine Kirche mit einer sehr langen, reichen Tradition. Wir haben 9 Diözesen, davon dazu noch eine Militärdiözese. Sie hat diese Kirche natürlich sehr ähnliche Probleme wie die Kirchen unserer Nachbarländer, insofern sie also katholische Länder sind, mit einem zunehmenden Austrittszahl, mit einer abnehmenden Priesterzahl. Auch bestimmte Institutionen kommen ins Wackeln und überhaupt die heutige kritische Einstellung zu Institutionen, ob es Staat ist, Gewerkschaft ist, Partei ist, was immer, bekommt natürlich auch die Kirche zu spüren.
Sie haben gesagt, dass dort mehrere Diözesen sind. Sie haben auch Erzdiözesen in Österreich. Haben die Erzdiözesen eine gewisse Gewichtigkeit? Das heißt, haben die etwas zu sagen für die übrigen Diözesen?
Ja, es sind Metropolitan-Erzbistümer. Das heißt, Bistümer, die andere, nur einfache Bistümer zugeordnet erhalten, was zum Beispiel in der Rechtsprechung, sprich Ehegericht, eine Bedeutung hat.
Sie haben gerade davon gesprochen, dass es auch Probleme gibt in der Kirche in Österreich. Wir lesen da mal gelegentlich darüber. Wir stellen auch bei uns fest, dass es eine gewisse Polarisierung bei uns gibt. Gewisse Konservative hat es auf einer Seite, dann Progressive auf der anderen. Stellen Sie das in Österreich auch fest?
Ja, ja, das haben wir in Österreich zweifellos. Nur wird das in den Massenmedien etwas zu aufgeschaukelt. Ich tue das gerne vergleichen mit einer Pendeluhr, die von extrem links nach extrem rechts pendelt, immer dort sich aufhält und dann durch die Mitte saust der Pendel durch, obwohl das Wichtigste gerade die Mitte ist. So etwas gehen auch die Massenmedien vor, was einfach in der Natur der Massenmedien ist. Man muss über Außergewöhnliches berichten, über Gewöhnliches berichten ist ja stinklangweilig, also ist bei extrem rechts und bei extrem links Außergewöhnliches zu erwarten. Der Dialog ist in den vergangenen Zeiten sehr zäh gelaufen. Er war bisweilen sogar feindselig. Bis vor 2-3 Jahren gab es in der Kirche in Österreich bis hinein in die Bischofskonferenz sehr unangenehme und in die Öffentlichkeit hineingetragene Meinungsschwierigkeiten. Hängt auch zusammen mit Bischofsernennungen, die nicht immer die Anerkennung des Kirchenvolks gefunden haben. Aber ich kann doch sagen, dass im Laufe der letzten 1,5 Jahre eine gewisse Beruhigung eingetreten ist.
Man sagt auch immer wieder, dass gerade Kardinal König, der ehemalige Erzbischof von Wien, wenn ich mich nicht täusche, noch immer eine große Rolle spielt. Ist das so?
Wissen Sie, Kardinal König, den kenne ich ja gut seit dem Jahre 47, ist ein Geschenk der Kirche. Für die Kirche in Österreich. Er ist ja ein Gelehrter von Natur aus und von seiner ganzen Veranlagung her. Er ist ein sehr weiser Erzbischof gewesen, der die Kirche weise und gut geleitet hat und hat ja auch auf dem Konzil eine bedeutende Rolle gespielt. Und heute ist seine große Bedeutung darin, dass er zwar im Hintergrund lebt, in der Zurückgezogenheit, er ist ja schon über 90 Jahre, aber mit einer ungeheuren, für sein Alter, geistigen Wachheit die richtigen Worte zur richtigen Zeit findet, und zwar so, dass sie natürlich nicht von Extremen, Extreme sind nie dialogbereit, aber innerhalb dieser Extreme, auch von Mitte links und Mitte rechts einfach gehört und ernst genommen wird.
Sie haben gerade vorhin etwas von Kirchenaustritten gesagt. Sind die wirklich enorm?
Nein, sie halten sich in den Grenzen und in den Bereichen, die das katholische Ausland im deutschen Sprachraum auch hat.
Bei uns hat es letzthin ein Kirchenvolksbegehren oder ein Volksbegehren gegeben. Wir haben gelesen, dass auch in Österreich ein solches Begehren existiert. Wie ist der Stand der Dinge in diesem Feld heute?
Ja, ich kann sogar sagen, dass das Kirchenvolksbegehren eigentlich von Österreich ausgegangen ist, und zwar von der Diözese Innsbruck, wo ein Religionslehrer, ein Laienprofessor, ein Kirchenvolksbegehren gestartet hat, das über alle Erwartungen hinaus ein Echo gefunden hat. Die Frage, die sich in der Gegenwart stellt, ist, ob die Impulse, die von diesem Kirchenvolksbegehren ausgehen, auch so stark sind wie die Zahl der Unterschriften. Mit anderen Worten, ob von daher eine tragfähige, mit langem Atem agierende, positive Reformarbeit in Angriff genommen und auch in einer gewissen Loyalität zur Gesamtkirche getragen werden kann. Und da tauchen doch in der letzten Zeit zunehmend Zweifel auf.
Das heißt, die Begehren, die sind ja in Punkten dargestellt, die müssen offenbar noch aufgearbeitet werden. Ist das richtig?
Naja, also das Schwierige ist, dass hier eine ganze Reihe von Fragen gestellt werden, sehr unterschiedlicher Qualität. Eine ganze Reihe von Fragen hätte ich auch unterschrieben. Und andere weise ich zurück und sage, die kann ich nicht unterschreiben. Und das alles hätte mit einer einzigen Unterschrift unterschrieben werden sollen. Und das ist der Schwachpunkt. Ferner auch, dass man keine Kontrolle hat, wer überhaupt unterschrieben hat. Insbesondere, ich denke gar nicht daran, dass natürlich auch überhaupt Nicht-Katholiken unterschrieben haben, sondern wie weit diese Unterschreibenden auch eine Nähe zur Kirche haben, um das zu verstehen und zu begreifen, was sie denn genau unterschreiben.
Die österreichische Kirche ist also, wenn ich richtig verstehe, eine Kirche, die momentan in Bewegung geraten ist. Und meine Frage, sehen Sie die Zukunft der Kirche in Österreich dennoch? Wie sehen Sie diese Zukunft?
Es wird am 7. und 8. September in Mariazell, das ist für uns der wichtigste Wallfahrtsort in Österreich, eine gesamtösterreichische Wallfahrt, sie nennt sich Wallfahrt der Vielfalt, stattfinden, wo auch rund um Mariazell eine Reihe von Diskussionsforen geschaffen werden. Und da kann dann auf breiter Basis diskutiert werden, Vorschläge eingebracht werden. Und dann kommt die große Zusammenkunft der gesamten aller Bischöfe Österreichs zu einer großen Bischofskonferenz und zu einer großen Liturgiefeier mit Prozession. Ich vermute, aber ich betone, das ist meine persönliche Vermutung, dass aus dem reichen Material, was dort erarbeitet wird, ein österreichischer Hirtenbrief erfolgt. Also nicht der Hirtenbrief eines Bischofs für seine Diözese, sondern ein Hirtenbrief aller österreichischen katholischen Bischöfe gemeinsam über diese Frage. Und ich glaube, daraus, ich erwarte es mir, das ist eine rein persönliche Erwartung, eine Orientierung für die Zukunft der Kirche. Die Frage ist dann ein zweites, wie soll es dann weitergehen? Ich würde meinen, dass diese Bischofsernennungen, die in der letzten Zeit gewesen sind und die doch auf bestimmte, mir nicht ganz einsichtige Praktiken zurückgehen, nicht mehr erfolgen werden, weil die Erfahrung doch nicht gut war, so sehr die Meinung derer, die das durchgeführt haben, sicher gut und lauter war, vielleicht etwas ängstlich gegenüber Fortschritt. Ich glaube auch, dass die Kirche unbedingt die Frage der Priesterzahl und des Priesternachwuchses und derer, die den priesterlichen Dienst versehen, gründlich durchsprechen muss. Und nicht zuletzt hoffe ich, dass die Bischöfe und die Amtsträger, die dafür verantwortlich sind, ein viel stärkeres Gefühl entwickeln, welchen Stellenwert moderne Massenmedien im Rahmen der Verkündigung und des Erklärens kirchlicher Vorgänge haben.
Ich möchte der Kirche in Österreich das alles wünschen, dass sie einen guten Weg findet. Ihnen Pater Heinrich Segur, danke ich ganz herzlich, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind. Es war für mich eine große Freude, einen Professionellen des Radios vor mir zu haben. Ich wünsche Ihnen noch gute Ferien hier bei uns im Wallis und vielleicht ein anderes Jahr. Dankeschön.
Danke auch für die liebe Einladung.